Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, Sie hören Kontext. Heute mit Sabine Bitter. Bei der Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher vor einem Monat hat die SVP einmal mehr beteuert, ihre Drohung wahrzumachen, nämlich in die Opposition zu gehen. Wie stark aber kann die Opposition einer Partei in einem Land sein, in dem die Konkordanz historisch gewachsen und in der politischen Kultur verwurzelt ist? Kontext blickt mit dem Basler Historiker Bernhard Degen auf die Geschichte jener Parteien zurück, die sich auch schon in der Opposition versuchten, und fragt nach den Bedingungen, unter denen eine Oppositionspartei in der Schweiz erfolgreich sein kann. Bernhard Degen, am vergangenen Wochenende hat die SVP am Bodensee Ideen gesammelt, wie ihre Opposition aussehen könnte. Der SVP scheint auch einen Monat nach der Bundesratswahl nicht klar zu sein, womit sie bei der Wahl gedroht hat. War das alles Bluff?
Bluff kann man es nennen, wenn man das nicht als abwertend versteht. Ich halte es für legitim, dass man in einer Verhandlung seine Position stärker darstellt, als sie in Wirklichkeit ist. Allerdings wurde im Umfeld dieser Wahl von SVP-Exponenten sehr viel von Strategie gesprochen. Das Wort wurde geradezu inflationär benutzt. Wenn man dann aber nachher gesehen hat, nachdem die Wahl missglückt war, wie unkoordiniert sie sich geäußert haben, dann muss man wohl sagen, dass diese Strategie nicht vorhanden war. Mit Opposition hat man in der Schweiz einfach wenig Erfahrung und man hat offenbar das auch nicht entsprechend vorbereitet, wahrscheinlich weil man nicht mit dieser Abwahl gerechnet hat.
Braucht Opposition Strategie?
Die Opposition muss eine Strategie haben, weil sie muss Alternativen zur bestehenden Politik aufzeigen können, damit die Wähler bei späteren Wahlen auch diese Leute von der Opposition wählen können, damit sie finden, diese Leute bieten eine Alternative zu der Politik, die mir nicht mehr passt.
Die SVP hat außerdem einen Oppositionsknicke angekündigt. Braucht es für die Opposition einer Partei in der Schweiz so etwas wie Anstandsregeln?
Es waren ja verschiedene Exponenten der SVP, die solche Anstandsregeln gefordert haben, und leider muss ich sagen, dass sie damit nicht ganz Unrecht haben. Wichtiger würde ich allerdings finden, wenn man die Probleme der Opposition intensiver diskutieren würde. Ich habe festgestellt, dass fast niemand überhaupt Vorstellungen hat, was eine Opposition ist. Im besten Fall gelten in der Schweiz ja Verlierer als Opposition, im schlechtesten Fall Querulanten. Aber Opposition hat ja eine Funktion in der Demokratie. Sie muss der Regierung auf die Finger schauen und sie muss schauen, dass alle Akte dieser Demokratie demokratisch auch abgesichert sind. Solche Vorstellungen sind nicht sehr verbreitet.
In der SVP nicht oder generell in den Parteien?
Generell nicht, auch in der SVP nicht. Allerdings habe ich gerade im Nachgang zu diesen Wahlen ein interessantes Interview mit Altbundesrat Blocher gehört, in dem er ein Beispiel für Oppositionspolitik genannt hat. Leider ist das dann nicht weiter diskutiert worden. Er hat gesagt, dass Tony Blair in England einfach die Politik der Konservativen weitergeführt hat und dass damit die Konservativen gar kein Mittel hatten, ihn zu bedrängen. Er hat sogar gesagt, irgendwie waren diese Konservativen in der Opposition noch erfolgreicher als in der Regierung, weil ja die Regierung alles machen musste, was sie gewollt haben.
Was heißt das in Bezug auf die Schweiz, wenn man dieses Beispiel überträgt?
Das heißt, dass wahrscheinlich eine starke Opposition nicht nur in England, sondern in allen Ländern die Politik auch in ihrer Richtung beeinflussen kann. Das gab es auch in der Schweiz schon. Wenn wir die Zeit anschauen, bevor die Sozialdemokratie in der Regierung war, also die Zeit vor 1943, dann stellen wir fest, dass da in der Schweiz schon viele Reformen durchgeführt worden sind, die wir heute hauptsächlich mit der Sozialdemokratie in Verbindung bringen. Ich möchte nur einen Bereich nehmen, die Sozialpolitik. Da war das Fabrikgesetz, da war die Kranken- und Unfallversicherung und da war auch die Invalidenversicherung zu einer Zeit konzipiert worden, als die Sozialdemokratie nicht in der Regierung war. Die AHV wurde zwar konzipiert, als ein Sozialdemokrat in der Regierung saß, der hatte aber mit der AHV nicht viel zu tun. Von sozialdemokratischer Seite war die entscheidende Figur der Präsident des Gewerkschaftsbundes, der die Kommission, die die AHV konzipiert hat, präsidiert hat.
Das heißt, die Sozialdemokraten haben damals, bevor sie 1943 in den Bundesrat kamen, durch ihre Opposition zum Bundesrat und zum bürgerlichen Block in der Regierung mehr erreicht, als dann ein Sozialdemokrat in der Landesregierung saß.
Eine Regierung schaut auch immer, welche Perspektiven die Opposition hat. Diese schweizerischen Beispiele sind vielleicht nicht die bekanntesten. Das bekannteste Beispiel ist die Einführung der Sozialpolitik durch Bismarck im Deutschen Reich im 19. Jahrhundert, weil nicht nur, aber vor allem auch, weil er Angst hatte, die Sozialdemokratie könnte erstarken. Da wurde also ein System von Sozialversicherungen zu einer Zeit eingeführt, als die Sozialdemokratie noch gar nicht so stark war, dass sie überhaupt die Regierung hätte übernehmen können, weil man eben das mittelfristig auch verhindern wollte.
Nun zeigt sich seit der Abwahl von Bundesrat Christoph Blocher die oppositionelle Haltung der SVP zunächst in weiteren diffusen Drohungen. Also die neue Bundesrätin Evelyn Wittmer-Schlumpf musste sich als Verräterin beschimpfen lassen. Sie müsse das Bundeshaus D1 durch den Hintereingang betreten, hieß es. Und der abgewählte Bundesrat selbst kündigte an, den Dreck und die Korruption in den Kommissionen aufzudecken. Gibt es Leute, die vor der Opposition der SVP Angst haben müssen?
Bei aller Kritik am politischen System der Schweiz glaube ich nicht, dass in den Kommissionen da viel Dreck oder Korruption zu finden sind. Wahrscheinlich meinen die Leute da eher etwas anderes, nämlich dass in diesen Kommissionen auch Absprachen getroffen werden. Das Treffen von Absprachen, das ist eine legitime Sache, anders könnten ja solche Kommissionen gar nicht funktionieren. Was passieren könnte, ist, dass die Positionen der einzelnen Leute bekannter würden, das heißt, dass diese Kommissionen transparenter würden. Ich glaube aber nicht, dass sich jemand von solcher Transparenz wirklich fürchten muss. Man ist sich das hierzulande einfach nicht gewöhnt. Aber man könnte sich rasch daran gewöhnen, glaube ich.
Drohungen, dass man als Bundesrätin nicht den Haupteingang benutzen kann?
Das ist wahrscheinlich eine nicht ganz ernstzunehmende Bedrohung. Ich meine, das ist eine Entwicklung, die wir in letzter Zeit auch festgestellt haben, dass immer stärker die Personen als Personen angegriffen werden und nicht nur in der Sache. Ich meine, das gab es auch schon früher, dass Personen sehr in der Kritik standen. Ich denke da vor allem in die Kriegszeit. Im Ersten Weltkrieg war es Bundesrat Hoffmann, dem zu große Deutschfreundlichkeit vorgeworfen wurde. Im Zweiten Weltkrieg kam das gleiche Problem mit Bundesrat Bille-Golla. Bei beiden kam diese Kritik massiv allerdings erst auf, nachdem sich abzeichnete, dass Deutschland die Kriege verlieren würde. Also als man sich bereits auf die neue Weltlage einzurichten begann. Ein großer Unterschied ist aber der, dass es damals natürlich noch nicht diese breite Abdeckung durch die Medien gab. Das heißt, diese Kritik blieb auf relativ kleine Kreise beschränkt, zum Beispiel die Kritik an Bille-Golla natürlich hauptsächlich in der sozialdemokratischen Presse, und das hatte natürlich nicht die Breitenwirkung, wie wenn alle elektronischen und alle anderen großen Medien darüber berichten. Zudem waren ja die Personen auch nicht so bekannt wie heute, weil die meisten Zeitungen damals noch relativ wenig Fotos gebracht haben, das Fernsehen gab es nicht und im Radio hat man die Person ja auch nicht gesehen. Das heißt, die Gefahr, dass die Personen auf der Straße direkt erkannt wurden oder sonst irgendwo und auch von dieser Ebene Unannehmlichkeiten zu erwarten hatten, war natürlich viel kleiner.
Bernhard Degen, gab es solche Drohgebärden oder tatsächliche Angriffe von Seiten einer Oppositionspartei in der Geschichte der Schweizer Parteien schon einmal?
Es gab einmal einen spektakulären Fall 1890 im Tessin. Da haben die Freisinnigen die christdemokratische Regierung mit Waffengewalt stürzen wollen, und weil sie sich dabei ein bisschen ungeschickt benommen haben, haben sie auch einen Regierungsrat erschossen. In der Folge ist dann die schweizerische Armee im Tessin einmarschiert und hat dann Ruhe und Ordnung wiederhergestellt.
Das war aber eher ein Versehen.
Das war die absolute Ausnahme. In den anderen Kantonen ist das nie so hart ausgefochten worden.
Nun hat die SVP Bundesrat Samuel Schmid parteiintern immer nur als halben Bundesrat bezeichnet. Die neue Bundesrätin Evelyn Widmer-Schlumpf wird jetzt mit dem halben Bundesrat aus der Fraktion ausgeschlossen. Das war der eigentliche erste oppositionelle Akt. Welche Erfahrungen haben Parteien mit Fraktionsausschlüssen gemacht?
Auf Bundesebene wurden nur einzelne Persönlichkeiten aus Fraktionen ausgeschlossen, und das ist in der Regel so abgelaufen, dass die vielleicht noch die Legislatur beendet haben oder vielleicht haben sie auch bei einer anderen Partei Unterschlupf gefunden und dort dann weiter politisiert, aber sonst ist nie viel mehr passiert. Anders sieht es auf kantonaler Ebene aus. Da haben wir natürlich viele Beispiele, vor allem auch bei Regierungsräten, die nicht mehr mit ihrer Partei zurechtkamen. In der Regel wurden die aber nicht aus der Fraktion ausgeschlossen, sondern gerade aus der Partei ausgeschlossen. In einigen Fällen haben die aber auch als Parteilose weiter politisiert. Sie haben im Parlament eben wechselnde Unterstützung gesucht, und bei den Wahlen haben sie jeweils ein Komitee aufgebaut, das ihre Wahl dann wieder gesichert hat. Das hat eine relativ große Tradition. Aber der Ausschluss erfolgte in dem Fall nicht aus der Fraktion, sondern aus der Partei. Und ich finde das noch einen interessanten Aspekt in der jetzigen Lage, dass man die Bundesräte zwar aus der Fraktion ausschließt, sie aber nicht aus der Partei ausschließt. Das scheint mir doch eine ziemlich halbbatzige Sache zu sein.
Das heißt aber, solange der SVP-Bundesrat und die SVP-Bundesrätin in der Partei sind, nur nicht mehr in der Fraktion im Bundeshaus, dann ist das für diese kein großes Problem.
Ich nehme auch an, dass es nicht ein allzu großes Problem sein wird, inhaltlicher Art. Auf einer anderen Ebene bestehen natürlich jetzt erhebliche Animositäten, und wie sich dann die auswirken, das müssen wir noch abwarten, das können wir jetzt noch nicht sagen.
Die SVP will mit Initiativen und Referenden, wie sie sagt, eine Oppositionswalze in Gang setzen. Das SVP-Generalsekretariat geht von bis zu 10 Volksinitiativen pro Jahr aus. Das wären mehr als bisher. Bernhard Degen, was würden Sie sagen, welche Bedeutung Initiativen und Referenden hatten in der Geschichte von Oppositionsparteien in der Schweiz?
Oppositionsparteien haben sich natürlich immer dieser Instrumente bedient, aber die Zahl von 10, die scheint mir absolut illusorisch. Selbst in den 1990er Jahren wurden von sämtlichen Komitees zusammen nur etwas mehr als die Hälfte Initiativen pro Jahr gesammelt, und früher wurden noch viel, viel weniger gesammelt. Also man wird vielleicht am Anfang eine gewisse Flut erwarten können, aber das wird relativ rasch abebben. Mit den Referenten ist dasselbe. Zur Zeit, als die katholisch-konservativen in der Opposition waren und dann nach der Einführung des fakultativen Referendums in der Bundesverfassung von 1874 ihren sogenannten Referendensturm gemacht haben, da war das pro Jahr im Schnitt nicht einmal ein Referendum. Auch die SP in der Opposition in der Zwischenkriegszeit hat pro Jahr nicht einmal ein Referendum gesammelt. Also eine Oppositionspartei wählt sich in der Regel die Fragen, zu denen sie Unterschriften sammeln will, relativ sorgfältig aus. Man muss ja das auch von der praktischen Seite her sehen. Die Initiativen und Referenden erfordern eine aufwendige Unterschriftensammlung, und solange wir da das schweizerische Milizsystem beibehalten, das heißt, dass die Parteien oder Komitees die Unterschriften sammeln, wird sich da nicht viel ändern. Etwas anderes ist, wenn man zum amerikanischen System übergeht, wo spezialisierte Firmen diese Unterschriften sammeln. Dann kann natürlich jemand, der über das nötige Geld verfügt, eine solche Unterschriftensammlung kaufen. Und aus dem Wahlkampf wissen wir ja, dass die SVP über relativ viel Geld verfügt. Bis allerdings eine solche Firmenkultur entsteht, wird das sicher auch noch einige Zeit dauern, falls die überhaupt hier entstehen kann.
Volksinitiativen und Referenden sagen, sie können nicht in beliebiger Zahl ergriffen werden. Auch ein Fraktionsausschluss nicht genehmer Bundesräte hat keinen großen Einfluss. Auch diese politischen Drohgebärden können sich abnutzen. Welche Möglichkeiten von Opposition gibt es überhaupt im politischen System der Schweiz?
Im politischen System der Schweiz muss die Opposition zwei Ebenen beachten. Sie muss einerseits Alternativen entwickeln, die glaubwürdig sind, und sie muss zweitens schauen, dass diese Initiativen eine gewisse Resonanz erreichen können. Um diese Resonanz erreichen zu können, genügt in der Regel die Partei selbst nicht. Das heißt, sie muss Unterstützung von anderen Organisationen haben, zum Beispiel in Umweltfragen von Umweltorganisationen, in sozialen Fragen von Gewerkschaften.
Nun hat die SVP diese Parallelorganisation der AUNS. Es wird in den nächsten Jahren auch um die Europafrage gehen. Da müsste man eigentlich sagen, die SVP ist in diesem Punkt zumindest stark.
In diesem Punkt ist sie extrem stark, aber es ist auch klar, dass sie in diesem Punkt auch stark gewesen wäre, wenn Bundesrat Blocher weiterhin Bundesrat wäre, weil eben diese AUNS ja auch nicht so einfach nur instrumentell zu kontrollieren sind. Solche Organisationen entwickeln auch ihre Eigendynamik und die hätten sicher auf jeden Fall in dieser Frage gekämpft.
Nun hat ja fast jede Partei, die heute im Bundesrat vertreten ist, eine Geschichte der Opposition hinter sich. Die Landesregierung wurde 1848 bei der Gründung des Bundesstaates ausschließlich aus freisinnigen Kräften zusammengesetzt. Die katholisch-konservativen waren bis 1891 in der Opposition. Wie sah diese Opposition damals aus?
Zuerst muss man natürlich einen grundlegenden Unterschied zu heute sehen. Parteien im heutigen Sinn gibt es eigentlich erst seit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Vorher waren das lose Zusammenschlüsse, die auch nicht im gleichen Maße agieren konnten wie die Parteien. Die katholisch-konservativen haben sich zudem in den ersten Jahrzehnten ziemlich aus der Bundespolitik zurückgezogen und sich auf ihre Kantone beschränkt und deshalb relativ wenig getan. Das hat sich dann Mitte der 70er Jahre geändert, weil ausgerechnet die Linksfreisinnigen mit der Einführung des fakultativen Referendums ihnen dann das Instrument in die Hand gegeben haben, das sie dann auch in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts sehr stark benutzt haben.
Zum Beispiel?
Sie haben gegen Vorlagen, die eine stärkere Zentralisierung, zum Beispiel mehr Kompetenzen des Bundes in Schulfragen gefordert haben, das Referendum erfolgreich ergriffen.
Das politische Instrument auch der Initiative wurde dann eingeführt, 1891. Das bewirkte zunächst aber nicht so viel wie das Instrument des Referendums. Warum?
Die Initiative war immer ein schwaches Instrument und in den ersten Jahrzehnten wurden kaum Initiativen angenommen und die Initiativen, die angenommen worden sind, haben ja völlig marginale Probleme betroffen, zum Beispiel das Verbot, Absinthe zu trinken und ähnliches. Eigentlich erst später sind dann mehr Initiativen angenommen worden und auch staatspolitisch wichtige Fragen damit entschieden worden. Ich denke da vor allem an die Einführung des Proportionalwahlrechts, das im dritten Anlauf dann 1918 angenommen worden ist, nachdem dann 1919 erstmals eben Wahlen im Proporz durchgeführt werden konnten.
Auch Initiativen, die in den letzten Jahrzehnten ergriffen worden sind, hatten eigentlich einen schweren Stand. Viele sind ja nicht durchgekommen.
Ja, also ein Großteil der Initiativen ist immer gescheitert. Allerdings ist die Erfolgsquote in den letzten Jahren merklich gestiegen.
Was würden Sie denn sagen, waren die katholisch-konservativen damals politisch stärker in der Opposition oder als sie ab 1891 in die Landesregierung eingebunden waren?
Das ist eine schwierige Frage. Wenn man ihre Grundwerte anschaut, dann war das am Anfang vor allem auch Föderalismus, das heißt viel Macht bei den Kantonen, wenig beim Bund. Es war auch die Übertragung von Aufgaben an gesellschaftliche Organisationen, zum Beispiel an katholische Kranken- und Unfallkassen und so weiter. Wenn man solche zentralen Werte anschaut, dann muss man sagen, sie waren eigentlich vor 1890 erfolgreicher, weil gerade 1890, nämlich in der Zeit, in der sie ihren ersten Bundesrat stellten, erfolgte die zunehmende Staatsintervention und auch die zunehmende Zentralisierung, die sie vorher immer bekämpft haben. Ironischerweise war eines der ersten großen Geschäfte ihres Bundesrates die Verstaatlichung der Bundesbahnen.
Bernhard Degen, auch die Vorgängerpartei der SVP, begann als Oppositionspartei und wurde erst später, also 1929, mit Rudolf Münger in den Bundesrat integriert. Wie nahm diese Partei damals ihre Oppositionsrolle wahr?
Die Bauerngewerbe- und Bürgerpartei war natürlich nicht eine richtige Oppositionspartei auf Bundesebene. Einerseits muss man sagen, dass es eine Partei war, die nur in wenigen Kantonen vertreten war und einen klaren Schwerpunkt im Kanton Bern hatte. Und gerade in diesem Kanton Bern war sie ja nicht Opposition, sondern sie war die wichtigste Regierungspartei. Die wichtigsten Exponenten dann auf schweizerischer Ebene kamen aus dieser Berner Partei. Das heißt, das waren alles Leute, die sich gewohnt waren, im Regierungslager zu arbeiten und nicht als Opposition zu wirken. Von den Anliegen her hat natürlich diese Partei vor allem auch die Unterstützung von Landwirtschaft und Gewerbe stark forciert, das heißt eigentlich auch die Staatsintervention, und das war natürlich eine Frage, die sie wenig aus der Position einer Opposition betreiben konnten.
Das heißt, die Vorläuferpartei der SVP, die hatte mit Opposition nicht viel am Hut.
Es war keine eigentliche Oppositionspartei. Sie hatte einfach gewisse Differenzen zum Freisinn, aber nicht eine grundlegende andere Ausrichtung.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es in der Schweiz viele Arbeitskonflikte bis hin zu zahlreichen Generalstreiks. Die Schweiz gehörte mit ihren Streiks vor dem Ersten Weltkrieg sogar zu den Ländern Europas, in denen sich starke soziale Bewegungen regten. Dennoch ging es sehr lange, Sie haben es vorhin schon angesprochen, bis 1943, bis diese Opposition von links in den Bundesrat eingebunden wurde. Das ging sehr lange. Warum?
Die Einbindung der Opposition von links war natürlich schwieriger als die Einbindung der bürgerlichen Opposition, weil die Differenzen zum Freisinn wesentlich größer waren. Einerseits ging es um die gesamte Ausrichtung des Staates, indem diese Linke eine stärkere Tendenz in Richtung Sozialstaat gefordert hat. Andererseits war diese Linke auch in viel größerer Distanz zu zentralen Instanzen des schweizerischen Staates. Ich denke da vor allem an die Armee. Die Armee hatte mit der Sozialdemokratie und mit den Gewerkschaften bis in die 30er Jahre schwere Konflikte, die auch im Falle von Genf ja mit 13 Toten geendet haben.
Vor diesem Hintergrund könnte man sagen, echte Oppositionelle lassen sich gar nicht einbinden.
Doch Opposition ist ja auch schon immer ein Teil eines Systems. Absolute Systemgegner lassen sich nicht einbinden, aber Leute, die bereit sind, sich als Opposition zu empfinden, akzeptieren ja schon grundlegende Spielregeln des Systems und können in dem Sinne eingebunden werden.
Bernhard Degen, mit der SVP schien jetzt erstmals eine Partei selbstbestimmt in die Opposition zu treten, also diese Perspektive zu wählen. Freiwillig, ist das eine neue Entwicklung?
Ganz neu ist die Entwicklung nicht, weil es gab schon einmal einen Fall. Allerdings hat damals nicht die Partei als Ganzes entschieden, sondern Bundesrat Weber von der SP, der 1953 aus dem Bundesrat ausgetreten ist und damit die SP eigentlich ohne deren Willen wieder für ein paar Jahre in die Opposition geführt hat.
wenn die SVP jetzt in der Opposition ist. Andererseits hat sie immer noch einen Bundesrat und eine neue Bundesrätin in der Landesregierung. Könnte man ja auch sagen, es bräuchte einen grundlegenden Systemwechsel, also eine klare Regierung mit einer Partei oder mit Koalitionsparteien und auf der anderen Seite eine echte Opposition. Wäre das eine Alternative?
Es wäre sicher auch möglich, unter im jetzigen System Regierung und Opposition besser getrennt zu halten, der Opposition eben die Funktion zu geben, die Entscheide der Regierung zu kontrollieren und Alternativen aufzuzeigen. Wir haben ja das eben in der Zwischenkriegszeit, allerdings damals unter viel schlechteren Bedingungen, zeitweise gehabt, und das hat eigentlich auch funktioniert in diesem System.
Sie haben es vorhin angedeutet, Opposition braucht sehr viel Strategiearbeit, sehr viel inhaltliche Arbeit. Also es müssten Gegenvorschläge, Alternativvorschläge zu Sachproblemen erarbeitet werden. Die Schweiz hat viele solche komplexen Sachprobleme, die sie lösen müsste. Die Frage ist auch, ob eine SVP dazu in der Lage ist, wenn sie doch in den letzten Jahren, das wird ihr auch vorgeworfen, oft einfach Nein gesagt hat.
Es wird sicher für die schweizerischen Parteien ein großes Problem sein, weil sie ja nicht aus Berufspolitikern bestehen, weil sie auch sehr kleine Parteiapparate haben, eine solche Strategie wirklich zu entwickeln. Allerdings liegt das eben eher an der Struktur der Parteienlandschaft als an der Größe des Landes, weil es gibt viele kleinere Länder, in denen die Parteien so vorgehen müssen. Denken wir an die skandinavischen Länder oder vielleicht auch an die Benelux-Staaten, wo die Parteien solche Entwicklungen vorbereiten müssen.
Das heißt, auch insofern ist die Voraussetzung für eine Opposition nicht besonders günstig.
Die Voraussetzungen für eine Opposition sind in der heutigen Zeit nicht besonders günstig. Allerdings haben wir ja im Wahlkampf gesehen, dass die SVP über gewaltige Finanzen verfügt und natürlich da gewisse Vorbereitungen schon finanzieren könnte.
So viel zum Thema SVP und die Geschichte der politischen Opposition in der Schweiz. Sie hörten den Basler Historiker Bernhard Degen im Gespräch mit Sabine Bitter.